ARD.
Putin wants to break the Ukrainian resistance. Thus, he is creating a humanitarian crisis by attacking Ukraine's civilian energy infrastructure in the depth of winter.
Putin will den ukrainischen Widerstand brechen. Deshalb verursacht er eine humanitäre Krise, indem er die zivile Energieinfrastruktur der Ukraine mitten im Winter angreift. So gerade Deutschlands Außenminister Wadefuhl.
Doch die Ukraine trotzt den Angriffen, sagt unser Korrespondent Henna Hebestreit.
Die EU beschließt, Ende 2027 kein russisches Gas mehr einzuführen.
Nordseeländer wollen ihre Windparks besser schützen.
Israel hat die Überreste der letzten in den Gazastreifen verschleppten Geisel gefunden.
Wird die Hamas jetzt wirklich ihre Waffen abgeben? Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 26. Januar um 16 Uhr. Am Freitag und Samstag haben Unterhändler der Ukraine und Russlands erstmals wieder direkt miteinander gesprochen in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten und das unter Vermittlung der USA. Es gab keine greifbaren Ergebnisse. Wir haben in unserer vorherigen Ausgabe schon darüber berichtet. Gab es jetzt eigentlich noch Reaktionen auf diese Treffen?
Ja, Deutschlands Außenminister Wadefuhl hat sich geäußert. Wir haben einen Ausschnitt daraus schon gehört. Er ist heute zu Besuch in Lettland und in Schweden. Und in der lettischen Hauptstadt Riga hat Wadefuhl Russlands Führung vorgeworfen, sie sei nicht kompromissbereit. Aus seiner Sicht beharrt der Kreml stur auf Gebietsgewinnen, also auf dem ganzen Donbass, und er zeigt keinerlei Kompromissbereitschaft.
Ja, wie sehen das jetzt eigentlich die Menschen in der Ukraine?
Ja, die leiden immer noch unter den Stromausfällen. Russland hat ja auch während der Verhandlungen in Abu Dhabi die ukrainische Infrastruktur aus der Luft angegriffen. Ziemlich heftig sogar. Wie die Lage in Kiew derzeit ist, das schildert unser Korrespondent Henna Hebestreit.
Also es ist nach wie vor bitterkalt, auch wenn die Temperaturen etwas nach oben gegangen sind. Wir sind jetzt nur noch im einstelligen Minusgrad, aber ein eiskalter Wind und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Gerade bei den Angriffen in der Nacht von Freitag auf Samstag, die ja stattgefunden haben, während in Abu Dhabi verhandelt wurde, hat es ein großes Heizkraftwerk mitten in Kiew getroffen und ganze Wohnviertel sind ohne Strom und ohne Wärme. Wir reden da von tausenden Menschen. Gestern wurden da große Armeezelte, erstaunlicherweise US-amerikanische Armeezelte aufgebaut, wie immer die ins Land gekommen sind. Und dort soll den Menschen Wärme, Strom und die Möglichkeit gegeben werden, sich aufzuwärmen, die Akkus zu laden, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der ukrainische Innenminister war vor Ort, hat das Ganze geleitet. Man sah ihm sichtlich an, wie schwer er auch in den letzten Tagen daran zu tragen hat. Man schiebt immer wieder den gleichen Stein im Berg herauf. Und wenn man oben angekommen ist, kann man davon ausgehen, dass Russland das mitbekommt und die nächste Welle an Geschossen schickt. Und das ist mühselig. Das zermürbt die Leute auf der einen Seite. Gestern haben wir aber auch gesehen, auf dem großen Kiewer Meer, das ist so der große Staudamm im Norden der Stadt, waren Tausende bei strahlendem Sonnenschein auf dem Eis, haben Disco gefeiert, sind mit ihren Autos auf dem Eis herumgecruised, während parallel andere in ihren eiskalten Wohnungen gesessen haben und nicht wissen, wie sie die nächsten Tage überstehen. Also die Resilienz bei der Bevölkerung, da kann man nur den Hut ziehen und sagen, alle Achtung, aber irgendwann ist es damit dann auch mal vorbei.
Ja, und die Ukraine attackiert auch ihrerseits russische Energieanlagen. Es gibt dazu neue Informationen.
Das Kiewer Militär hat heute selbst mitgeteilt, dass die Streitkräfte in der Nacht eine Ölraffinerie in der südrussischen Region Krasnodar mit Drohnen angegriffen haben. Wie stark die Anlage beschädigt worden ist, das wissen wir nicht.
Ja, und dann gab es heute eine Entscheidung in Brüssel zur weiteren Isolierung Russlands.
Die Europäische Union hat endgültig beschlossen, dass sie spätestens Ende nächsten Jahres kein Gas mehr aus Russland einführen wird. Das Parlament hatte diesen Beschluss schon gefasst. Jetzt haben auch die meisten Mitgliedstaaten zugestimmt. 24 der 27 EU-Länder votierten dafür. Und damit wurde die sogenannte qualifizierte Mehrheit erreicht. Eine Einstimmigkeit war nicht erforderlich.
Ja, du hast gerade gesagt, es waren nicht alle. Wer hat denn jetzt eigentlich dagegen gestimmt?
Ungarn dagegen und die Slowakei. Bulgarien hat sich enthalten. Und Ungarn kündigte auch schon eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof an. Nach einer Analyse der EU-Kommission gibt es auf dem Weltmarkt genügend Gas zu kaufen, sodass die Versorgungssicherheit in allen EU-Ländern gewährleistet werden könnte.
Ja, wenden wir uns jetzt mal Richtung Westen zu. In Hamburg tagen Staats- und Regierungschefs der großen Nordseeanrainer. Und zwar geht es um den Ausbau der Windenergie, also ein Wirtschaftsthema. Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Fragen rückt die Sicherheit immer stärker in den Fokus. Worum genau ging es da?
Ja, da erinnere ich mal an mehrere Vorfälle in der Ostsee. Dort wurden nämlich Seekabel beschädigt. Einmal zum Beispiel ein Datenkabel zwischen Finnland und Deutschland, ein anderes Mal ein Stromkabel zwischen Estland und Finnland. Und zwar zumeist mutwillig. Im Verdacht stehen Schiffe, die im Auftrag Russlands unterwegs sind und ihre Anker am Meeresboden haben schleifen lassen. Wenn eines Tages wirklich ein nennenswerter Teil der deutschen Energieversorgung von den Windparks auf See abhängt, dann müssen die natürlich auch geschützt werden vor derartigen Angriffen. Und das ist die Aufgabe der Betreiber, aber auch der deutschen Marine.
Ja, eine ganz wichtige Frage. Sind wir jetzt eigentlich darauf vorbereitet?
Ja, genau zu dieser Frage ist heute früh auf NDR Info ein Fachmann befragt worden, nämlich Moritz Brake. Er arbeitet an einem Forschungszentrum zur Sicherheitspolitik, ist Reserveoffizier der deutschen Marine und berät Politik und Wirtschaft. Und er schildert die Problematik so.
Ja, die große Herausforderung hier ist natürlich, obwohl das für uns vital wichtige Infrastrukturen sind, wo Hunderttausende von Menschen von abhängen und auch die Stabilität des Gesamtnetzes, haben wir es hier mit Infrastruktur außerhalb der Hoheitsgewässer zu tun. Das heißt, unsere normalen Zugriffsrechte, die wir haben an Land, durch die Polizei beispielsweise, sind nicht nur erschwert, weil es schlicht räumlich weiter weg ist, es also länger dauert, bis man jemanden vor Ort hätte. Aber es ist auch so, dass der Rechtsrahmen, mit dem wir hier handeln können, ein anderer ist, als wenn wir im Inland irgendwo agieren. Das heißt, auf hoher See ist es sowieso schon mal gut, wenn man überhaupt wen da hat und schnell handeln kann und muss dann auch noch gegebenenfalls schauen, auf welcher Basis darf ich denn hier überhaupt Verdachtsfälle verfolgen oder Angreifer stoppen. Wir sind da in der Lage zu handeln, aber Deutschland tut sich schon seit im Prinzip 2 Jahren schwer, 3 Jahren schwer, hier den Rechtsrahmen so zu klären intern, dass wir für alle Behörden und auch für die Marine Handlungssicherheit haben. Hier geht es natürlich um auch große Kostenaufwände und auch die privaten Betreiber müssen sich da einbringen in die Sicherheit ihrer eigenen Infrastruktur. Sie sind auch in erster Linie erstmal die Verantwortlichen. Aber die Aufwände sind eben so, dass wir einen Kostenfaktor haben, der am Ende auch die Rentabilität in die eine oder andere Richtung kippen kann. Und wir haben ja bereits Offshore-Windprojekte im Mai letzten Jahres beispielsweise vor der britischen Küste, die von Ørsted zurückgezogen wurden, wo es also um große Zahlen von Gigawatt geht, die hier nicht stattfinden aus Sicherheitskosten oder aus Kostenbedenken. Und hier müssen wir uns Gedanken machen, wie wir eine Kosten- und Lastenverteilung gestalten, damit wir A, unsere Infrastruktur sicher haben, sie aber B, auch vor allem bauen in dem Maße, wie wir sie dringend brauchen, aus strategischen und industriepolitischen Gründen.
Also den Rechtsrahmen für Einsätze auf hoher See klären und eine faire Kostenaufteilung vornehmen. Das sind also die nächsten Aufgaben der Politik. Da gehen wir jetzt in den Nahen Osten. Heute Nachmittag kam es per Eilmeldung, Israel hat die sterblichen Überreste der letzten in den Gazastreifen verschleppten Geisel geborgen und nach Israel zurückgebracht.
Ja, es ist der 24 Jahre alte Ran Gvili. Er war Mitglied einer Eliteeinheit der israelischen Polizei und wurde beim Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober im Kampf getötet. Für die israelische Bevölkerung ist das ein ganz wichtiger Schritt, dass man jetzt alle Verschleppten zurück nach Israel gebracht hat, die Überlebenden und auch die Toten. Und damit sind jetzt auch alle Bedingungen des ersten Teils vom US-Friedensplan für Gaza erfüllt.
Ja, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Also Teil 2 des Plans beinhaltet in der Hauptsache den Wiederaufbau in dem Palästinensergebiet.
Genau, der Plan von US-Präsident Trump sieht vor, dass die Hamas-Kämpfer ihre Waffen abgeben und eine Regierung aus Fachleuten gebildet wird, um den Wiederaufbau zu organisieren. Aber danach sieht es im Moment nicht aus. Die Hamas hat nach wie vor die Kontrolle in dem Teil des Autonomiegebiets, den Israels Truppen geräumt haben. Und warum das so ist, das hat sich unser Nahost-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler gefragt. Und hier sind die Ergebnisse seiner Recherchen.
Es ist nicht ganz einfach, den Sprecher der Hamas im Gazastreifen vor ein Mikrofon zu bekommen. Unser Team trifft ihn in Gaza-Stadt. Wo dürfen wir nicht sagen, das Risiko für unsere Mitarbeiter wäre zu hoch. Mit Hassem Kassem sind wir über ein Mobiltelefon verbunden und stellen die Fragen aus dem Studio in Tel Aviv. Die Hamas, die Israel zusammen mit anderen Terrororganisationen am 7. Oktober überfallen hatte, ist nun wieder sichtbar auf den Straßen, zumindest in einem Teil des Gazastreifens. Seit dem 10. Oktober letzten Jahres gilt eine Waffenruhe, seitdem kontrolliert die israelische Armee immer noch mehr als die Hälfte des Gebiets und im Rest gibt es fast tägliche Angriffe mit bisher fast 500 Toten. Doch wo die allermeisten Palästinenser leben, hat die Hamas wieder die Kontrolle übernommen. Doch ihr Sprecher spielt die Rolle der Organisation herunter. Wir leben in einem riesigen Lager, in dem 1,5 Millionen Menschen ohne jegliche Versorgung oder Unterstützung in Zelten untergebracht sind. Von Kontrolle, Regierungsführung oder irgendeiner Form von Regierung kann hier also keine Rede sein. Die Hamas ist als palästinensische Gruppierung präsent und verwaltet die Überreste dieser Regierungsstrukturen. Wir betonen jedoch erneut, dass wir stets bereit waren, die Kontrolle abzugeben. Aktuell unternehmen wir konkrete Schritte, um die Macht an das in Kairo gebildete Komitee zu übertragen. Das sagt er gleich mehrmals. Das Komitee soll die künftige Übergangsregierung für den Gazastreifen sein. Das sieht der Plan von US-Präsident Trump vor. Zwar wurden die palästinensischen Mitglieder schon benannt, aber sonst geht es nicht recht voran, denn zum Beispiel werden sie von Israel nicht in den Gazastreifen gelassen. Viele Fragen sind noch offen, zum Beispiel die Entwaffnung der Hamas, bei der Hazem Qasem, der Sprecher, zurückhaltend ist. Der Plan für Gaza, der Widerstand und das Verhältnis zu Israel, der Besatzungsmacht, kann Ausreden hinsichtlich der Waffen beseitigen. Waffen sind legitim, denn wir brauchen sie, um uns zu verteidigen. Die Waffen werden natürlich an die palästinensische Armee oder Polizei übergeben, nachdem wir einen palästinensischen Staat auf unserem besetzten Gebiet haben. Jibril Rajoub ist so etwas wie die graue Eminenz der palästinensischen Politik und hat viele verschiedene Ämter. Unter anderem leitet er das Zentralkomitee der Fatah-Bewegung von Mahmoud Abbas, die mit der Hamas verfeindet ist. Aber er sagt, die Hamas ist Teil unserer nationalen Identität, das kann niemand leugnen. Ich hoffe, sie trifft die richtige Entscheidung. Erstens, die Kontrolle über Gaza abzugeben und die PLO bzw. die palästinensische Autonomiebehörde als Dachorganisation für alle palästinensischen Gebiete anzuerkennen. Doch davon ist die Hamas noch weit entfernt. Dass es im Gazastreifen zurzeit nicht vorangeht, ist ganz in ihrem Sinne, denn so behält sie die Waffen und eine gewisse Kontrolle. Auch Israels in Teilen rechtsextreme Regierung kann mit dem jetzigen Zustand offenbar gut leben und baut immer weitere Hürden auf für einen Übergang in die zweite Phase. Für die beiden Kriegsparteien, die Hamas und Israel, könnte der Status quo also so bleiben, für die leidenden Menschen im Gazastreifen nicht.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.